Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Schöne Worte sind das eine, doch wenn es ums Geld geht, dann zeigt sich, was sie wert sind. Die Europäische Union verhandelt ab heute über ihre Finanzplanung für die nächsten Jahre. Was für die Umwelt drin ist und wie der Agrarhaushalt weiterentwickelt wird, das ist gleich unser erstes Thema. Wir sprechen außerdem über die geplante Autofabrik in Brandenburg. Wir informieren über verpackungsfreien Einkauf von Shampoos und Cremes und über den Versuch, Karneval umweltverträglich zu feiern. Zum Schluss der Verbrauchertipp. Wir sagen Ihnen, wie Sie Bargeld bei einer Bank einzahlen können, die keine eigenen Filialen und kaum Geldautomaten hat. Die neue EU-Kommission hat sich eine ganze Menge vorgenommen, auch in Bezug auf Umwelt und Klima. Europa soll mit dem European Green Deal zum Vorbild in Sachen Klimaschutz werden. Auch die Landwirtschaft, die besonders stark aus dem Brüsseler Haushalt finanziert wird, soll sich abwenden von der Massenproduktion zu Lasten der Umwelt. Große Ziele also, doch wie ernst es die EU damit meint, das sieht man am besten bei einem Blick in die Haushaltsplanung. Ratspräsident Charles Michel will heute mit einem Kompromissvorschlag für die Zeit bis 2027 bei den Staats- und Regierungschefs Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen. Paul Vorreiter in Brüssel, wie viel Geld will sich Europa denn für den Klimaschutz leisten?
Also auch der Vorschlag von Charles Michel, der sieht vor, dass ein Viertel der Ausgaben der EU für den Klimaschutz ausgegeben werden sollen. Aber die EU-Kommission, die warnt, dass das Volumen, das Michel vorgeschlagen hat, ja kleiner ist als das von Kommission und Parlament, beziehungsweise das, was Kommission und Parlament für nötig erachten. 1,074% der EU-Wirtschaftsleistung, das soll ja nach den Plänen des Ratspräsidenten dann das siebenjährige Budget schwer sein. Die Kommission hatte 1,11 vorgeschlagen und das Parlament, das legte dann nochmal eine Schippe drauf, 1,3%. Das heißt, in dem Vorschlag würden somit 10 bis 57 Milliarden Euro weniger für den Klimaschutz ausgegeben, als von Kommission und Parlament eingeplant. Allerdings muss man vielleicht auch entlastend im Sinne Charles Michels dazu sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht klar ist, wie viel die Staaten kofinanzieren würden beim Klimaschutz und auch wie hoch die Investitionen sein werden, die die Europäische Investitionsbank durch ihre Garantien mobilisiert. Also das heißt, dieser Posten Klimaschutzausgaben, der bleibt sehr variabel.
Bleiben die Subventionen für die Landwirtschaft, das ist ja der größte Posten im EU-Haushalt, bleiben die so hoch und inwieweit wird die Landwirtschaft auf mehr Umweltschutz getrimmt?
Ja, also es bleibt der größte Posten, gemeinsam auch mit den Strukturhilfen. Es gibt leichte Korrekturen, muss man sagen. Also die Agrikulturausgaben sollen um 14% gesenkt werden, von 380 Milliarden Euro auf rund 330 Milliarden Euro. Das bekommen dann allerdings nicht die Landwirte so sehr zu spüren, denn bei der ersten Säule der Agrarpolitik, also den Direktzahlungen an die Landwirte, wird nicht so stark eingespart, sondern bei der zweiten Säule, und das ist ja gerade die, mit der Ökolandbau gefördert werden soll und die ländliche Entwicklung, da ist es ein Minus von 25% verglichen mit dem jetzigen siebenjährigen Finanzrahmen, den wir haben. Das ist also schon ein beträchtlicher Betrag. Vielleicht lässt sich allerdings etwas entlastend auch wieder auf der anderen Seite sagen, dass der Vorschlag von Michel zum Beispiel auch eine Abgabe auf unrecycelten Plastikmüll vorsieht. Das soll der EU mehr Eigeneinnahmen garantieren. 80 Cent pro Tonne sollen fällig werden nach dem Vorschlag. Und ebenso in dem Plan ist ja auch vorgesehen ein Übergangsfonds in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, mit dem Kohleregionen geholfen werden soll, die Energiewende zu schaffen.
Das ist ja jetzt der erste Aufschlag. Welche Hürden kommen noch und was könnte sich noch ändern?
Also gut möglich, dass von den Zahlen, die wir jetzt gerade hier so besprochen haben, in wenigen Stunden gar nichts mehr übrig bleibt, weil die Staats- und Regierungschefs, die liegen bei ihren Vorstellungen meilenweit auseinander. Es gibt die sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark, die sagen, mit uns nur maximal 1,0% der Wirtschaftsleistung im EU-Haushalt. Dann die Freunde der Kohäsion, das sind die Süd- und Osteuropäer, die natürlich darauf hoffen werden, dass sie bei den Agrarhilfen und Strukturfonds nicht zu kurz kommen. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Frankreichs Präsident Macron, der wird ja an diesem Wochenende zur Agrarmesse nach Paris fahren. Also wahrscheinlich ist es da auch eher unwahrscheinlich, dass er mit leeren Händen nach Hause kommen möchte. Also es wird es sind große Streitpunkte, die möglicherweise heute gar nicht oder auch in der Nacht gar nicht ausgeräumt werden können. Und dann würde das bedeuten, dass wir uns vielleicht an einem nächsten Sondergipfel wiedersehen oder dass es eben bald einen neuen Kompromissvorschlag gibt und die Zahlen von heute das Papier nicht mehr wert waren.
Paul Vorreiter war das aus Brüssel über die Finanzplanung der Europäischen Union. Herzlichen Dank dafür. Elektroautos made in Germany und Arbeitsplätze für Brandenburg. Für Wirtschaftsförderer ist das Projekt des US-Autoherstellers Tesla in Grünheide bei Berlin eine ganz große Sache. Zumal Elektrofahrzeuge den Bonus als umweltfreundliches Verkehrsmittel der Zukunft haben, eigentlich kann dann doch niemand gegen das neue Werk sein. Doch seit dem Wochenende sind die Rodungsarbeiten dafür gestoppt. Zwei Umweltorganisationen haben dagegen geklagt und sie gelten jetzt als Blockierer, die die Zukunftsfähigkeit Deutschlands gefährden. In Potsdam bin ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter verbunden. Herr Richter, derzeit liegt der Fall beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Gibt es denn Hinweise, wie die Entscheidung ausfallen könnte?
Ja, von Seiten des Gerichts und der Anwälte erfährt man natürlich wenig, aber schauen wir mal ins Gesetz, Paragraph 8a Bundesemissionsschutzgesetz, auf dessen Grundlage ja das Land Brandenburg den vorzeitigen Rodungsbeginn gestattet hat. Wörtlich ist dort zu lesen, mit einer Entscheidung zugunsten des Antragstellers kann gerechnet werden, wenn öffentliches Interesse an dem vorzeitigen Beginn besteht und der Antragsteller sich verpflichtet, alle verursachten Schäden zu ersetzen, wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird. Deutlich wird an dieser Stelle, das muss man sagen, es gibt schlicht keinen objektiven Grund zur Eile. Tesla kann ohne weiteres das Ende der Anhörungsfrist abwarten. Ob das Autowerk 2021 oder 2022 startet, ist letztlich im Sinne des Gesetzes egal. Es ist nur im Interesse des Unternehmens. Und bei den Ausgleichsmaßnahmen ist in juristischen Kommentaren von einer Kurzfristigkeit die Rede. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Bei einem Wald aber von Kurzfristigkeit zu reden, ist schwierig. Ein Wald braucht eben 30 Jahre, um wieder ein Wald zu sein. Kurzfristigkeit ist das schwer gegeben. Eine Bestätigung des Rodungsstopps kann daher überhaupt nicht ausgeschlossen werden. Am Ende aber, na klar, entscheiden die Richter.
Bei anderen Projekten sorgen sich Umweltschützer oft um konkrete Arten, den Juchtenkäfer etwa oder den Schierlingswasserfenchel. Das ist dieses Mal nicht der Fall. Worum geht's dann?
Ganz einfach, Tesla dürfe keine Vorzugsbehandlung bekommen. Gleiches Recht für alle. Das Umweltrecht gelte auch für große Investoren wie Tesla. Und man sehe sich als Anwalt der Natur, sagte mir Heinz-Herwig Mascher, der Sprecher der Grünen Liga.
Wir wollen keine Investitionen blockieren, wir wollen Rechtssicherheit und wir wollen, dass alles, was Tesla macht, auch jedem anderen zugutekommen würde, der eine Investition ausführt und nicht, dass ein Investor bevorzugt wird und andere dann hinterher sich darauf berufen können.
Und er sagt noch, man stelle sich vor, jemand hätte eine Ferkelzucht oder eine Bioanlage dorthin bauen wollen. Nie und nimmer hätte das Land dann einen vorzeitigen Rodungsbeginn gestattet. Bei Tesla aber wollte man ein Auge zukneifen, weil es eben möglicherweise auch gerade aktuell politisch opportun ist.
Wie sind denn die Reaktionen aus der Politik? Da ist ja einiges im Gange.
Ja, Jan Redmann beispielsweise, der CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, den ich mir mal rausgreifen möchte, der ist Jurist und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, spricht von Verantwortungslosigkeit bei der Grünen Liga. Hier gehe es nicht um Umweltbelange, sondern es würden aus Prinzip Anträge gegen den vorzeitigen Baubeginn eingereicht.
Hier handelt es sich um einen Nutzwald, der wie viele andere Nutzwälder auch nach einer bestimmten Zeit abgeholzt wird. Also hier wird in einer Art und Weise eine Panik geschürt, dass man es überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Also die Forderung, die CDU jetzt aufmacht, ist natürlich, das Verbandsklagerecht solle für Umweltverbände eingeschränkt werden. Und ja, das ist zurzeit die Forderung, die CDU aufstellt.
Kann das Verbandsklagerecht denn einfach eingeschränkt werden? Wie wären da die Wege?
Klare Antwort, nein. Das Land Brandenburg, dem sind die Hände gebunden, denn das Verbandsklagerecht ist eine Sache des Bundesgesetzgebers. Also wenn man hier was ändern will, muss das Land Brandenburg über den Bundesrat entsprechende Initiativen starten. Nur so geht es.
Wie geht es denn jetzt weiter mit den Prozessen und mit den Bauplanungen?
Natürlich warten jetzt alle auf einen Beschluss des Gerichts, von dem immer wieder heißt, das Gericht wolle zeitnah entscheiden. Aber man merkt auch, es nimmt sich Zeit. Also bis jetzt gibt es keine Entscheidung. Es gibt aber nur zwei Optionen am Ende. Entweder es dürfen die Bäume gefällt werden, also der Rodungsstopp wird aufgehoben, oder es darf kein Baum gefällt werden, bis es eine endgültige Baugenehmigung gibt. Diese beiden Szenarien gibt es. Im Land Brandenburg gibt es natürlich jetzt Befürchtungen, dass man Tesla mit einem weiteren Rodungsstopp vergraulen könnte. So sagt es gestern auch nochmal der Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Aber es heißt aber auch, aber wenn Tesla ein Unternehmen mit Verantwortung ist, dann stellt man sich dem Szenario und geht nicht einfach wieder, nur weil eine Fabrik ein Jahr später als geplant geöffnet wird. Also was man sagen kann derzeit, also man wartet gespannt auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts.
Christoph Richter war das aus Potsdam. Dankeschön. Weniger Verpackungsmüll, das wäre ein Beitrag zum Umweltschutz. Doch angesichts unserer festgefahrenen Gewohnheiten ist das nicht leicht umzusetzen. Unverpackt-Läden führen bei uns immer noch ein Nischendasein. In Tschechien versuchen jetzt Drogerieketten, Produkte ohne Verpackung an die Kundschaft zu geben. Ein zaghafter Versuch, aber immerhin, wie es funktioniert, Kilian Kirchgessner dazu.
Hinten im Geschäft steht die Zapfanlage. 8 Edelstahlhähne hat sie und einen großen Touchscreen. Filialleiterin Lenkach Vatalova ist geübt, darin zu erklären, wie das Hightech-Gerät funktioniert. Ich nehme mir hier neben der Anlage die leere Flasche, je nachdem, ob ich ein Duschgel, ein Shampoo oder ein Waschmittel haben will. Dann schraube ich sie auf, scanne den Code darauf ein, halte sie unter den passenden Abfüllstutzen, drücke auf den Knopf und schon füllt sich die Flasche. Die Zapfstation ist das Herzstück des Pilotversuchs bei Rossmann, hinter dem der Drogerieriese gemeinsam mit dem Waschmittelhersteller Henkel steht. In allen 7 Ländern, in denen Rossmann tätig ist, werde das tschechische Experiment mit Spannung verfolgt, sagt Firmensprecherin Olga Stanley. Für Prag als Versuchsstandort habe man sich nach reiflicher Überlegung entschieden. Der Trend in den vergangenen Jahren ist eindeutig und das merken wir auch an unseren Filialen. Wir haben hier sehr viele Verkaufsflächen für gesunde Ernährung, für umweltfreundliche Produkte und Ähnliches. Die Entwicklung ist schneller als in Deutschland. In dieser Kategorie ist bei uns der Zuwachs tatsächlich gewaltig. 8 Produkte können sich Kunden an den Abfüllstationen selbst zapfen. Vom Wasch- und Spülmittel bis hin zu Shampoo und Duschgel, jeweils die meistverkauften in ihrer Kategorie, so heißt es bei Rossmann. Das Prinzip, die Kunden kaufen sich für einen symbolischen Preis eine leere Plastikflasche, die auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden ist von der klassischen Produktverpackung, die fertig befüllt im Regal zu finden ist. Nur mit dieser Flasche und dem darauf angebrachten QR-Code funktioniert die Zapfanlage. Damit soll sichergestellt werden, dass es im Haushalt nicht zu folgenschweren Verwechslungen kommt. Bei ihren nächsten Einkäufen können die Kunden die ausgespülte Flasche wieder mitbringen und neu füllen. Der Preis ist genau gleich wie bei den klassisch verpackten Produkten. Aber um finanzielle Ersparnis gehe es den Kunden ohnehin nicht, sondern um einen Beitrag zum Umweltschutz, sagt Unternehmenssprecherin Olga Stanley. Wie viele Kunden das Angebot nutzen, darüber will sie keine Auskunft geben. Es sei nach den ersten 2 Monaten schlicht zu früh, sagt sie. Nur so viel, man sei zufrieden. Es ging langsam los und wir sehen an den Zahlen, dass es sich gut entwickelt. Meistens ist der Erfolg in den großen Städten eher zu sehen, wenn man mit solchen Projekten anfängt. Deshalb haben wir solche Filialen ausgesucht, wo wir ein Potenzial dafür erkennen. Im Klartext, Rossmann hat die 10 tschechischen Zapfstationen in jenen Filialen aufgebaut, in denen besonders viele gesunde Nahrungsmittel und Bioprodukte verkauft werden. Ähnlich ist der Ansatz beim Konkurrenten DM, der ebenfalls in Tschechien Anlagen zum Selbstabfüllen aufgebaut hat. Er setzt dabei dezidiert auf Ökoprodukte. 4 Filialen hat DM ausgerüstet. In diesem Jahr soll ihre Zahl deutlich steigen. Und werden die Drogeriemärkte irgendwann ganz auf Plastikflaschen verzichten und nur noch auf Zapfanlagen setzen? Olga Stanley von Rossmann schüttelt den Kopf. Plastikflaschen werden wohl immer Teil des Sortiments sein. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Ich glaube, das hier ist der Anfang von etwas Größerem. Aber wie groß es wird, das kann noch niemand von uns abschätzen.
Drogerieprodukte ohne Plastikverpackung, das war ein Beitrag von Kilian Kirchgessner. Die tollen Tage haben begonnen, mit der Weiberfasnacht erreicht der Karneval hier im Rheinland seinen ersten Höhepunkt. Am Wochenende und am Rosenmontag folgen noch die Karnevalszüge, da können Närrinnen und Narren ganz urtümliche Verhaltensweisen ausleben. Als Jäger und Sammler begibt man sich auf die Suche nach essbaren, gern vom Boden aufgelesen, diesmal in Form von Kamelle. Die Reste sammelt hinterher die Stadtreinigung auf und man wundert sich, was alles auf den Müll gelangt. Umweltfreundlich ist das nicht, wenn so viel Zuckerkram für die Tonne produziert wird. Doch inzwischen beginnt auch in der Karnevalistenszene ein Umdenken. Stefan Römermann dazu.
Der Ruf nach Kamelle, also nach Süßigkeiten, ist bei den Kölner Karnevalsumzügen vermutlich noch wichtiger als das obligatorische Alaaf. Doch für Umweltschützer sind ausgerechnet die Kamelle inzwischen zum Problem geworden. Schließlich werden allein beim großen Rosenmontagsumzug inzwischen rund 300 Tonnen Süßigkeiten in die Menge geworfen. Und längst nicht alles davon wird begeistert aufgesammelt. Vieles bleibt einfach liegen. Es wird nach dem Zug von der Straßenreinigung zusammengefegt und landet im Müll, sagt Oliver Sabo aus Köln-Klettenberg.
Also ich glaube, die verteilen, die sind sich dessen gar nicht bewusst, weil die nie am Straßenrand stehen. Ja, wie viel da tatsächlich auf dem Boden liegen bleibt, ne? Was da auch kaputt getrampelt wird. Das ist halt krass, das geht halt nicht.
Oliver Sabo hat deshalb Anfang des Jahres mit einer Handvoll Mitstreitern einen eigenen Karnevalsverein gegründet. Die Karnevalsgesellschaft Grüne Rheinfunken soll zeigen, dass Karneval auch nachhaltig geht. Den ersten Einsatz gibt es kommende Woche Dienstag beim Karnevalsumzug in Köln-Sülz. Statt in Plastiktüten verpackte Billigsüßigkeiten gibt es bei den grünen Rheinfunken gesündere Kamelle.
Ja, das ist Popcorn Mais. Es gibt Äpfel und Möhren, die kaufen wir hier von den Bauern in Hürth. Die wiederum geben wir in abgecycelten Gemüsebeuteln aus Gardinenresten. Das sind wir Gemüsebeutel anfertigen und da kommen dann diese Äpfel und Möhren rein.
Aber auch echte Süßigkeiten wollen die grünen Rheinfunken verteilen. Vor allem Fairtrade.
Wir kriegen Schokolade gespendet. Das ist Schokolade, die von Plantagen kommt, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen und Sklaverei.
Für mehr Fairtrade-Produkte beim Karneval setzt sich seit fast 20 Jahren auch das Projekt Jecke Versuchung ein. Weniger Kamelle, dafür bessere und vor allem hochwertigere Süßigkeiten mit möglichst wenig Verpackungsmüll. Das klingt grundsätzlich gut und sinnvoll, findet auch Michael Krampf vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823, das in Köln die offiziellen Karnevalsaktivitäten koordiniert. Die Frage sei aber immer, ob das beim Publikum auch ankommt, so Krampf.
Weil der Jecke wird sehr wohl unterscheiden, das haben wir schon festgestellt, ist das eine unbekannte Fairtrade-Kamelle, wo ich die Marke nicht kenne, oder liegt daneben ein Snickers oder ein Mars, wo ich halt genau weiß, was ich kriege und ich hebe lieber das auf.
Das Problem gäbe es allerdings nicht nur bei Fairtrade-Produkten, sondern auch mit anderem, extrem billig produzierten Wurfmaterial, wie die Süßigkeiten unter Karnevalisten auch genannt werden. Zukünftig soll der Kölner Karneval aber tatsächlich deutlich umweltfreundlicher werden, sagt Festkomiteesprecher Kramp.
Wir haben zum Beispiel schon Rußpartikelfilter, wir haben Elektrofahrzeuge, die wir als Bagagewagen einsetzen. Wir haben Strüßier, da machen wir dieses Jahr einen ersten Test, wie das funktioniert, die ohne Plastik zu schmeißen. Denn wenn die dann abgeknickt ankommen und sie dann liegen bleiben, hat es auch keinen Sinn. Also da sind wir auf dem Weg, uns Gedanken zu machen.
Aber auch abseits der großen Karnevalsmetropolen soll der Karneval nachhaltiger werden. Die katholische Grundschule in Kommern in der Nordeifel bei Euskirchen wollte deshalb in diesem Jahr beim kleinen Mini-Karnevalsumzug der Grundschule eigentlich komplett auf das Verteilen von Kamelle verzichten, erzählt Schulleiterin Maria Kloth-Schmich.
Weil mit dem Karnevalzug kann man viele Menschen erreichen, zumal wir auch gesagt haben, Kommern hat noch einen richtigen Karnevalzug an dem Rosenmontag und in unserem Zug stehen hauptsächlich die Erwachsenen am Rand.
Die Aufregung war dann allerdings erst einmal groß. Es gab Proteste, eine Online-Petition, Gespräche mit dem Ortsvorsteher und sogar Hasskommentare im Internet gegen das vermeintliche Kamelleverbot. Sogar überregional sorgte der Kamellestreit für Schlagzeilen. Am Ende gab es dann einen Kompromiss. Statt Süßigkeiten in Plastikverpackung gibt es frisches Obst und kleine Tüten mit Blumensamen, die von den Kindern selbst abgefüllt und bemalt wurden.
Und dann bekommen wir noch eine Riesenspende von Quarkbällchen. Also da kommen für 1000 Euro Quarkbällchen bei uns an, die dann noch in Papptüten von Frauen aus dem Dorf verpackt werden.
Samentüten, Obst und Quarkbällchen sollen die Kinder dann auch nicht werfen, sondern den Menschen am Straßenrand in die Hand geben, damit sie nicht am Ende doch noch in der Mülltonne landen.
Obst statt Kamelle, ein Beitrag von Stefan Römermann.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Banken und Sparkassen machen Filialen dicht, weil die Kunden nicht mehr kommen und immer mehr Menschen führen ihr Konto gleich bei einer Direktbank, also bei einem Geldinstitut, ganz ohne Filiale. Die meisten Bankgeschäfte funktionieren damit auch, doch wohin gehe ich, wenn ich Bargeld einzahlen will? Auf diese Frage hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Antworten gesucht. Sie hat die größeren Direktbanken dafür unter die Lupe genommen. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Kostenloses oder günstiges Girokonto, gebührenfreier Zugang zu Geldautomaten, damit werben die meisten Direktbanken. Wer aber Bargeld auf das eigene Konto einzahlen möchte, landet schnell in der Kostenfalle. Bis die realen Scheine auf dem virtuellen Konto verbucht sind, ist es ein langer, komplizierter und teurer Weg. Die Verbraucherzentrale hat in einer Stichprobe bei 13 Banken ausprobiert, wie es geht, 5000 Euro in Bar bei Direktbanken einzuzahlen. Georg Trüber ist dort Finanzexperte.
Die einfachste Möglichkeit ist natürlich die Einzahlung über einen Geldautomaten. Diese Möglichkeit boten allerdings nur 3 der 6 Direktbanken und vor allem war das Ganze doch recht eingeschränkt.
Deutschlandweit nur 31 Geldautomaten mit kostenloser Einzahlungsfunktion gibt es beispielsweise bei der ING. Gebührenfrei angenommen wurden hier Beträge zwischen 1.000 und 25.000 Euro. Immerhin dürfen Kunden auch die Schalter der Reisebank nutzen. 90 an der Zahl, deutschlandweit. Das ist nicht nur für Dorfbewohner ein Problem.
Noch ausgedünnter war das bei der DKB und der VW Bank. Da waren das teilweise unter 20 Filialen, die bundesweit verstreut waren. Also real war das für die meisten Kunden schwierig bis unmöglich, dort das Geld einzuzahlen.
Kunden der VW Bank sollten zur Geldübergabe am besten im Blaumann erscheinen. Die insgesamt 10 Filialen waren allesamt in den VW- oder Audi-Werken angesiedelt. Keine eigenen Standorte für die Einzahlung von Bargeld fanden sich bei Comdirect, Consorsbank und N26. Comdirect-Kunden profitieren allerdings von der Nähe zur Konzernmutter Commerzbank.
Am günstigsten und bequemsten war die Leistung für Comdirect-Kunden. Die durften 3-mal pro Jahr kostenlos die Schalter der Commerzbank nutzen. Besonders heftig kann es für Online-Kunden mit großen Summen werden, die eben den Service Cash im Shop nutzen.
Beispiel Consorsbank und N26. Hier werden Kunden mit vollem Portemonnaie zu Supermärkten, Discountern und Drogerien geschickt. Cash im Shop heißt das System, bei dem Rewe und Penny, DM und Rossmann sowie weitere Filialisten als Schalter fungieren. In bundesweit 12.000 Geschäften können derzeit zwischen 50 und 999,99 Euro aufs eigene Konto gebracht werden.
Allerdings ist der Service recht teuer. Das kostet 1,5% der Summe, die man einzahlt. Bei unseren 5.000 Euro waren das fast 75 Euro. Fast, weil es gab einen kleinen Freibetrag von den ersten 100 Euro, die man einzahlt.
Der Cash im Shopweg ist auch für Kunden der DKB mit ihren wenigen 18 Automaten geöffnet. Wer allein bei der Consorsbank ein Girokonto führt, kann bei der Reisebank Geld einzahlen, allerdings nicht wie ING-Kunden zum Nulltarif, sondern für 7,50 Euro pro angefangene 5.000 Euro.
Wir haben nach einer Alternative Ausschau gehalten und das ist die Einzahlung über eine Fremdbank gewesen. Wir haben uns dazu 9 Institute angeschaut und dabei leider festgestellt, dass von den 9 Instituten 4 die Annahme verweigerten. Darunter war auch der Branchenprimus Deutsche Bank.
Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Ann-Kathrin Büsker zu den Informationen am Mittag. Natürlich mit aktuellen Informationen über die rechtsextremistisch motivierte Bluttat von Hanau.